Weiter geht's mit psychologischer Sicherheit und meinem Gespräch mit Karin Vollbracht. Heute nimmt sie uns noch weiter mit in die Praxis, unter anderem in ihre Vorgehensweisen. Ich sage nur pyramidal. Nebenbei streifen wir das Thema DIN ISO und wie sie diese nach dem ersten Kontakt und dem ersten Schreck einordnet. Und am Ende überrascht sie mich doch tatsächlich mit einigen sehr konkreten Tipps und Hinweisen für Fachkräfte, sich und ihr Thema im Unternehmen wirksamer und sicherer zu positionieren. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so's mit dieser Episode.
Alles klar. Das war ja schon ein weiter Griff in die Praxis. Ich stelle mir gerade vor, wie die, die den Podcast anhören, also so Fachkräfte aus Arbeitssicherheit zum Beispiel oder Qualität, gerade ganz viel Klingeln hören in ihren Köpfen und denken, boah, das kenne ich und das Thema ist mir so bekannt. Was kann ich tun? Da würde ich dir gerne die Frage stellen, du hast jetzt diesen Anruf von einem Geschäftsführer gekriegt, der einmal das Thema bei Nahunfälle werden bei mir nicht gemeldet und wir haben unheimlich viele Reklamationen. Ich habe jetzt dieses Buch zur psychologischen Sicherheit gelesen. Das ist ein wichtiges Feld für uns. Wie bist du denn konkret mit diesem Unternehmen jetzt angefangen zu arbeiten? So dein Vorgehen, nennt man jetzt auch Veränderungsmanagement oder deine Change-Führung oder Organisationsentwicklung, so dein Vorgehen, das würde mich jetzt an dieser Stelle nochmal interessieren. Wie hast du das angepackt, nachdem der dich da angerufen hat?
Ich habe zuerst mal gesagt, ich brauche viel zur Auftragsklärung. Also ich habe da kein One-Size-Fit-All-Format. sondern wir haben dann eine ausführliche Auftragsklärung gemacht. Das war einfach online. Das ging wirklich über 3 Stunden. Und ich habe ihn gebeten, den Geschäftsführer noch 2 Menschen mitzubringen, denen er vertraut, aber die andere Perspektiven auf die Organisation und auch auf dieses Problem mitbringen in diese Auftragsklärung.
Ah, systemisches Arbeiten. Perspektiven, gut, schön.
Ja, schon für die Auftragsklärung. Und dann hat er den Personalchef mitgenommen und den Bereichsleiter insgesamt Produktion und Fertigung. Also diese beiden Perspektiven. Und dann haben wir letztendlich eine Auftragsklärung gemacht und schon mit verschiedenen Möglichkeiten der Intervention gespielt. Und ich biete da verschiedene Herangehensweise an, und zwar einmal eine pyramidale Herangehensweise von oben nach unten, so mit Zeitabschnitten auch dazwischen und mit dem mindestens einer Maßnahme, die dann von oben nach unten anders gemacht wird, damit die anderen Ebenen auch spüren, hier verändert sich was von oben. Das ist eine pyramidale Herangehensweise. Bei anderen Organisationen mache ich es horizontal. Also so seit langer Zeit begleite ich wirklich als Company Coach letztendlich so ein Architektenteam. Die sind sehr schnell gewachsen, sind mittlerweile über 20 Leute. Die hatten andere Probleme. Nach den ersten Workshops haben wir viel horizontal Feedback-Training gemacht. Ich habe eine kleine Trainingseinheit, Feedback geben, so, also einfach Schulung, Mitarbeiterschulung, das Thema Stressmanagement. Jetarbeit, Umgang mit Fehlern und sowas alles, mit Problemen, da ging es, waren nicht so hierarchisch. Also da einfach horizontal das gemacht, was das Team selber gesagt hat, das möchten sie jetzt lernen und machen. Und das hat wirklich eine nachhaltige Veränderung gebracht. Jetzt bei diesem Kunden über die alle Ebenen hinweg, haben die sich dann für ein pyramidales Vorgehen entschieden, weil auch der Geschäftsführer die Größe gehabt hatte, okay, dann fängt es wohl bei mir an. So.
Schon allein diese Erkenntnis, ne?
Ja, das war klasse. Und das war ein super Typ. Das war kein Trump-Typ oder so, sondern ein ganz empathischer Mensch, der aber gesagt hat, okay, wir haben diese Tendenz in dieser Organisation, sehr patriarchalisch aufzutreten. Und viele Entscheidungen landen bei mir, vieles landet bei mir, auch wenn ich genau weiß, die anderen könnten es besser machen. So.
Ja, okay.
Und das war das Ding. Das heißt, ich habe zuerst Coaching-Einheiten mit dem Geschäftsführer gemacht, wo er dann auch im Bereich Kommunikation ausprobiert hat, in die Bereichsleiter, also in die Führungsrunden anders und offener reinzugehen.
Nein.
Also er hat einfach andere Fragen gestellt.
Mhm.
Er hat die Erfahrung gemacht, dass ist das okay, wenn ich das jetzt so ausführlich schildere?
Ja, klar.
Ja, okay.
Ja,
der hat dann einfach für sich, weil es gibt auch Studien dazu, dass wenn man Führungskräfte Mini-Trainings macht, wenn die in Meetings reingehen, andere offenere Fragen stellen, dass die Beteiligung größer ist, ja auch die Ideen, die Kreativität der Menschen größer ist, also mehr Beteiligung, mehr Lösungsideen und die Leute gehen mit einem besseren Gefühl aus den Meetings raus.
Das heißt, du bringst den Führungskräften auch eine andere Führungshaltung bei. Weil wenn ich Fragen stelle, bin ich ja in der Rolle des Unwissenden. Und sowas muss eine Führungskraft mit einem entsprechenden Selbstbild ja auch aushalten können. Einfach mal da nicht reinzugehen und zu sagen, ich weiß alles und ich weiß auch alles besser, sondern den anderen Signale zu senden, ich bin daran interessiert, was ihr wisst und ich bin auch davon überzeugt, dass ihr was wisst. Das ist ja eine andere Haltung. Ich nenne das immer gerne Augenhöhe.
Ja.
Und manchen muss man das erstmal vor Augen führen, dass es sowas überhaupt gibt. Und das machst du offensichtlich dann, ne?
Das sind zwei Sachen. Manchen muss man das vor Augen führen, dass es das überhaupt gibt. Das sind aber dann schwere Fälle. Meine Erfahrung ist, dass die meisten das möchten und wollen.
Ah, okay.
Und die sich nicht die innere Erlaubnis geben, das zu tun.
Ja.
Und auch einfach vom kommunikativen Handwerk ein paar Ideen brauchen, es wirklich umzusetzen.
Ah, ja.
Also das ist meine Erfahrung. Es sind ja nicht alle Führungskräfte irgendwie autoritäre Bosse, sondern die meisten wollen es ja gut machen.
So, ja.
Und die ganz autoritären Bosse, die wollen gar nicht mit mir arbeiten. Und aber die meisten wollen es besser machen und die sehen, wir haben da ein Problem und ich möchte eine gute Führungskraft sein. Und dann zu sagen, okay, dann probieren Sie das doch mal aus und gehen in die nächste Managementrunde rein und sagen Sie, bevor Sie selber einen Vorschlag zur Entscheidung machen, sagen Sie einfach, wisst ihr was, ich mache jetzt nicht den Vorschlag zur Entscheidung, sondern ich möchte erstmal eure Perspektiven auf dieses Thema haben. Wir reden jetzt mal eine Runde und jeder darf sagen, was er oder sie dazu meint. So. Und dann fragen, wie seht ihr das jetzt? Welche Ideen habt ihr? Und wenn dann ein Vorschlag zur Entscheidung doch von dem Chef kommt, weil es so gute Tradition ist, dass der das immer macht, dass er sagt, ich habe das jetzt als Vorschlag gemeint. Ich möchte nicht, dass ihr sofort nickt.
Mhm.
So, das heißt, welche Ideen gibt es dazu, daran zu rütteln?
Ja, schön.
Einfach diese öffnenden Fragen letztendlich. Welche anderen Perspektiven gibt es dazu? Ich möchte wirklich von euch hören, wie seht ihr das? Oder auch eigene Gedanken deutlich als Vorschlag zu kennzeichnen und nicht als etwas, was abzunicken ist.
Ja.
Ist schon eine entscheidende Veränderung in der Führungshaltung, wie man in solche Meetings reingeht. Und die Erfahrung war, die Leute haben auf jeden Fall mehr geredet. Die Redeanteile waren anders verteilt. Und auf einmal, es war viel lebendiger.
Ja. Meine Kollegin, mit der ich ganz viel Trainings mache, die nennt das kooperative Rhetorik.
Genau, kooperative oder einfach eine Rhetorik, Kommunikation, also mehr Offenheit.
Einladen einfach, das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort an der Stelle. Also da ist wirklich jemand interessiert zu hören und nicht nur zu sagen.
Ja.
Und das, was er oder sie, also die Führungskraft sagt, ist auch nicht immer schon eine fertige Entscheidung, sondern manchmal denken die auch einfach laut.
Ja? Genau, und das sprachlich zu kennzeichnen. Und das ist dann wirklich so ein Lernen von wegen, dann kommt dann so eine Antwort, das ist ja eh klar, die wissen ja alle, dass sie immer was sagen können, hinzu, okay, es braucht eine Einladung, es braucht die Offenheit und es braucht vielleicht auch von mir mal so einen Satz wie, ich glaube, das habe ich falsch eingeschätzt.
Ja.
Wie kann man das auch anders sehen? So, dann sind wir schon mal so ein bisschen beim Thema Verletzlichkeit aus der Führung heraus. Aber die Menschen merken, dass ihnen dabei kein Zacken aus der Krone bricht, sondern dass jetzt auf einmal was in der Beziehung, also im System verändert.
Ja.
Also systemtheoretisch besteht ja also eine Gruppe oder ein System nicht aus den Menschen, sondern aus den Kommunikation und Interaktionen innerhalb dieser Gruppe. Und es verändert was. Das sind kleine Veränderungen. Das ist ja, kann man nicht so ein Big Bang machen. So, das war erstmal das Coaching mit dem Geschäftsführer.
Darf ich nochmal kurz zurückgeschlagen, weil du kommst so aus der Systemdenke. Unsere Hörer und Hörerinnen, die kommen so mit bestimmten Begrifflichkeiten auch. Und da fällt mir jetzt ein Begriff ein, der da im Grunde ganz viel Parallelwelt ausdrückt, nämlich der Begriff Kultur. In Managementsystemen gibt es einmal die geschriebenen Gesetze, Prozesse, Anweisungen und so weiter. Und was jetzt so langsam auch bewusster wird, sind die ungeschriebenen Gesetze in den Köpfen der Leute.
Ja.
Und du arbeitest jetzt mit diesen Maßnahmen, wenn du mit Führungskräften solche Workshops machst, natürlich massiv an der Kultur. Das wird nicht alles aufgeschrieben und nicht in Prozesse gegossen, wie rede ich jetzt mit meinen Mitarbeitern in den und den Meetings. Aber sie lernen, es ist erlaubt, anders zu reden. Und das hat natürlich dann auch Einfluss auf die Führungskultur. Kann man das so ausdrücken?
Ja, kann man.
Schön. Jetzt habe ich das nochmal übersetzt. Dankeschön.
Ja. Und so geht es dann weiter, also über die Ebenen hinweg. Und es wird immer bei denen praktischer und klarer. Und jetzt bei diesem einen Kunden, wo du gefragt hast, wo ich gesagt habe, ich pyramidale Vorgehensweise, da habe ich jetzt die ersten mit der dritten Stufe, mit den Abteilungsleitungen. Und ich habe zwei mit ins Boot geholt, die wirklich in der Fertigung und im Lager die Bereiche unter sich haben und nicht den IT-Leiter und auch nicht Administrationsmenschen. Wie gesagt, ich möchte mit euch zusammen das vorbereiten und eventuell sogar auch mit durchführen gemeinsam, wo es der Schritt ist, sozusagen Büroarbeiter, Werksarbeiter, um diesen Schritt wirklich bewusst zu vollziehen, weil wir da anders arbeiten, weil es weniger abstrakt irgendwie Teamentwicklung und Kommunikation ist oder sowas, sondern da ist dann darum geht, wie wichtig ist es, dass die Leute sagen, wenn es gefährlich wird oder wenn was schief läuft, also ganz praktisch und das deutlich zu machen, dass es belohnt wird, dass es wirklich belohnt wird und wichtig ist. Vielleicht dann sogar mit einer Belohnung für den Frosch oder für den Fehler der Woche, der gut aufbearbeitet wird und mit den anderen geteilt wird, da dann zu arbeiten. Es wird dann immer praktischer. Und wenn du sagst, wenn wir in dieser ganzen ISO-Welt sind, und ich habe mir die ja angeguckt, und da sind ja viele in der Beschreibung der Norm auch diese Kriterien drin, zum Beispiel, wenn man da guckt auf die sozialen Beziehungen, Kolleginnen und Kollegen und die Führungskräfte, und so weiter, ist ja genau diese Qualität der Beziehungsgestaltung ja auch als Handlungsfeld hervorgehoben, klar beschrieben wird da drin.
Beziehungsgestaltung, auch in der 9000 in der Qualitäternorm gibt es auch irgendwie Grundsätze des Qualitätsmanagements. Und da gibt es in der Ergänzungsnorm auch viele schlaue Kommentare, die genau beschreiben, wie eine gute Zusammenarbeit aussehen kann, wie Führung gut aussehen kann und so weiter. Das Thema ist immer wieder drin, aber die Frage ist ja, mit wem kann ich auf welche Art und Weise zu diesem Thema eine gute Arbeit machen? Und da hört es ganz oft auf. Da heißt es dann zum Teil auch, uns ist das Zertifikat wichtig, sorge dafür, dass wir das bekommen. Und viel mehr bitte dann auch nicht, dass das im Grunde oft eine Möglichkeit oder eine Chance wäre, tatsächlich auch zum Thema Führung gute Anstöße zu geben oder echte Weiterentwicklung auch anzutreiben. Das wird oft nicht gesehen und Fachkräfte sehen für sich diese Chance oft auch nicht. Deshalb finde ich es gerade ganz wunderbar, in der Diskussion mit dir auch deutlich zu machen, wie viel positive Effekte es haben kann, wenn ich mal zum Beispiel auf dieses Thema Reklamationen oder Unfälle schaue, weil hier wird ja gerade ganz, ganz deutlich, welches Potenzial auch in dieser Beziehungsqualität steht oder in der Sicherheit, die ich schaffe in einer Zusammenarbeit. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass für viele Fachkräfte da auch gerade so Aha-Erlebnisse passieren. Hoi, da könnte ich eigentlich auch in der Richtung arbeiten, aber ich müsste mir halt auch andere Verbündete suchen dazu. Und das ist dann so der spannende Punkt. Da brauche ich dann auch die Bereitschaft von HR oder der Führungskräfte oder auch der Geschäftsführung mit mir zu diskutieren.
Also so, wenn ich jetzt in diese Normwelt gucke, ich bin ja überhaupt gar keine Expertin. Was für mich wirklich so auch so ein bisschen in der Vorbereitung ein echter Ausflug in eine andere Welt.
Ja.
Und ich fand das erstmal erstaunlich, dass diese Normen ja wie eine leere Hülle wirken, die man einerseits bürokratisch abarbeiten kann, die sich also administrativ bürokratisch mit einem sehr hohen Aufwand füllen lässt. Ist einfach so mein Eindruck, so, weil ich aus einer anderen Welt komme, ist, dass diese leere Hülle sich auch mit administrativen Akten nicht wirklich füllt, dass es immer diesen Kulturaspekt und Interaktion der Menschen miteinander.
Ja, wichtige Erkenntnis. Also, dass diese Hülle, das ist im Grunde auch der Fehler, der früher wirklich viel gemacht worden ist, dass sehr viel Arbeit gesteckt wurde in die Dokumente. Also, wie schreibe ich diesen Arbeitsablauf auf? Wie gestalte ich Prozesse? Welche Regelungen etabliere ich? Und das ist halt sehr, sehr bürokratisch gekommen in der Regel. Und erst jetzt so nach und nach merkt man, wie viel unnötige Arbeit da drin steckt, weil einfach nicht wirklich das dabei rauskommt, was man sich wünschen würde. Und man fragt sich jetzt, woran liegt es eigentlich? Und das, worüber wir gerade diskutieren, nämlich dieses, ich nenne es auch manchmal Faktor Mensch, so wird es ja in den HRO-Organisationen auch gerne genannt. An welchen Stellen spielt der eigentlich eine Rolle? An welchen Stellen spielt Sicherheit, psychologische Sicherheit eine Rolle? An welchen Stellen spielt Beziehungsaufbau und gute, moderne, kollegiale Führung eine wichtige Rolle? Das sind alles Fragen, die jetzt populärer werden und Fachkräfte auch merken, hey, da müsste ich eigentlich auch mal hin.
Wenn du mich fragst, was ist der Hebel oder was für eine Empfehlung würde ich da abgeben? Irgendwie so. Das ist
Bitte.
wirklich ganz klar. Es ist mittlerweile eine Binsenheit. Liebe Fachkräfte, machen Sie eine Abfrage in Google oder ChatGPT oder Perplexity zum Thema psychologische Sicherheit und Produktqualität und Burnout, psychologische Belastung an dem. Und es gibt wahnsinnig viele Studien, die mittlerweile genau das bestätigen, dass die Arbeit an dieser Qualität der offenen Interaktion, der risikofreien Interaktion und Kommunikation im Führungskontext und auch in einzelnen Teams, dass diese Qualität von psychologischer Sicherheit sowohl auf Leistung, Effizienz, Produktqualität, Lernen also Verbesserung einzahlt, als auch auf diesen menschlichen Faktor, nämlich Wohlbefinden. Es ist kein reines Wellness-Thema, sondern das Geniale an diesem Konzept psychologische Sicherheit, dass es eine Brücke ist zwischen individuellem Wohlbefinden, Stress erleben und Angst erleben im Arbeitskontext und Qualität von Arbeit.
Ja, lass uns da nochmal genauer hingucken. Das ist auch für Arbeitssicherheit nochmal ein spannendes Thema, weil Arbeitssicherheit als Disziplin kümmert sich natürlich auch um Gesundheit und Stress ist da ein ganz wichtiger Faktor. Da gibt es ja jetzt inzwischen auch ein Tool, auf das alle Unternehmen jetzt verpflichtet sind, nämlich eine Gefährdungsbeurteilung, nicht nur am Arbeitsplatz ganz pragmatisch. Mit welchen Werkzeugen arbeite ich? Welche Stoffe schwirren da in der Luft? Sondern auch, wie steht's um die Gefährdungsbeurteilung Psyche? Also wo genau diese menschlichen Faktoren ins Spiel kommen und wo man auch langsam jetzt wirklich mehr Bewusstsein schafft durch dieses Tool, wie belastend gerade diese Faktoren für Arbeit und Zusammenarbeit sind. Also es gibt ja auch Reporte, die jährlich immer wieder rauskommen und belegen, wie krank Mitarbeitende auch werden durch Stress, durch psychischen Druck, durch schlechte Führung. Und hier haben wir ja wieder einen ganz großen Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen auch. Also Fachkräfte für Arbeitssicherheit, psychologische Sicherheit hat also aus verschiedensten Richtungen eine ganz, ganz wichtige Wirkung auf euer Arbeitsfeld, nämlich nicht nur, dass die Zusammenarbeit und Produktivität besser wird, sondern dass gegebenenfalls auch die Gesundheit besser wird und das Wohlbefinden. Und die beiden Faktoren hängen eng zusammen.
Es gibt eine direkte Verbindung zwischen Angst, Hormone, die unser limbisches System, also unser Reptiliengehirn, ausschüttet, wenn wir einen blöden Spruch kriegen oder wenn wir überfordert sind oder unsicher sind bei etwas, einen Fehler machen oder was Neues noch nicht sicher können, zum Beispiel bei der Arbeit, also so in so Alltagssituationen. Ich spreche jetzt gar nicht von Mobbing oder Ausgrenzung oder sowas. Das ist ja noch was, eine ganz andere Qualität. Also die Angst ist ja ein, noch gar kein Gedanke, sondern ein Gefühl, ein körperliches Erleben, was unwillkürlich entsteht. Das können wir auch gar nicht gedanklich steuern, sondern es entsteht immer situationsbedingt. Also dieses Gefühl von Angst und diesen körperlichen Zustand der Angst und der Leistung und Qualität unserer Arbeit.
Ja. Und Leistung ist halt beeinträchtigt, wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich unter Druck bin, dann schalte ich zum Teil auch in ein ganz anderes Programm im Kopf, ne, dieses Überlebensprogramm. Es gibt ja das SCARF-Modell, was auch so, ich nenne es immer rote und grüne Knöpfe. Ich kann als Mensch, der mit anderen zusammenarbeitet, kann ich sowohl als auch drücken. Und die roten Knöpfe sind halt die dann bedrohlich wirken und Angst auslösen können. Und darüber Bewusstsein zu schaffen, ist natürlich was sehr Wertvolles in der Zusammenarbeit.
Das Thema Angst, wenn wir jetzt in die Normwelt schauen, da geht es ja und geht es um Rahmenbedingungen auch. Und es geht um Regeln und es geht um Konsequenzen. Und ich finde, also für mich in meinem Buch schreibe ich das auch, ein wichtiger Baustein für psychologische Sicherheit ist neben Wertschätzung, Transparenz, Feedbackkultur, Umgang mit Fehlern, auch klare Regeln und Konsequenzen. Und ich war auf so einer Konferenz mit Leuten, die auf ihrer Visitenkarte stehen haben, Compliance and Ethics. Also Compliance und ethisch und die daran arbeiten, jeweils in den Unternehmen, wo sie sind, auch Verhaltensregeln zu etablieren, wo psychologische Sicherheit ein Faktor ist.
Da geht es auch um Bestechung und solche Dinge, ne?
Es geht um Bestechung, es geht um Korruption, es geht um regelkonformes Führungsverhalten.
Diese beiden Felder vermischen sich oft. In manchen Unternehmen ist Compliance Management nur dieses Thema Bestechung und in anderen geht es auch darum, Regeln einzuhalten, wo wir dann gleich auch eine dicke Schnittmenge zu den Managementsystemen haben, weil deren Ziel ist es auch, Gesetze und Regeln einzuhalten.
Und da war eine Frage, welche Managementregeln können wir einführen oder wie können wir im Bereich Compliance einen Beitrag leisten zu einem nicht angsterzeugenden Führungsverhalten. Und da sind schöne Vorschläge entstanden. Also zum Beispiel, dass bei der Beförderung von Führungskräften das Sozialverhalten und auch sozusagen soziales Feedback Rolle spielt oder dass Führungskräfte, die intern befördert werden oder eingestellt werden, nachweisen müssen, dass sie bestimmte Fähigkeiten, dass sie ein psychologisches, sicheres Umfeld in ihrem Team bis jetzt, in der Führungshaltung, gelebt haben. Zum Beispiel durch bestimmten Umgang mit Fehlern, durch Transparenzsachen, durch so Formate wie Ask Me Anything, also so diese Sachen, dass sie das auch nachweisen müssen. Da sind interessante Ideen entstanden. Da sind Sachen entstanden, die so verpflichtende, das ist ja jetzt krass, das wird ja durch letztendlich diesen amerikanischen Trump-Einfluss alles wieder runtergefahren, bestimmtes Verhalten vor Entscheidungen zum Beispiel einzuführen, also so in Runden reden oder so. Oder dass sie einfach nachweisen, auch dass sie das auf dem Schirm haben, welche Macht ihr Kommunikationsverhalten und was Angst einfließt, dass sie wissen, was Angst auslösen kann bei den Menschen, die von ihnen geführt werden. Und das fand ich spannend. Also so, dass diese Übertragung von so letztendlich guter Führung, wo ich sage, von guter Führung auch auf diese Qualität von psychologischer Sicherheit, das fand ich wirklich interessant. Das geht los auch, dass sich in den Gedanken machen. Also dann müssen sich die DIN- und ISO-Menschen gar nicht mehr so einsam fühlen, weil auch im Bereich guter Führung da tatsächlich auch Organisationen im Moment auch dazu arbeiten, wie das wirklich eine Regel für Führungskräfte und für Management sein kann.
Ich glaube, das Bewusstsein wächst auch tatsächlich. Ich meine, ich arbeite ja sehr, sehr intensiv in dem Feld fachliches Führen. Und für viele dieser Fachmenschen und Experten ist ein Thema Führen ohne Weisungsbefugnis. Ich habe jetzt halt nicht die Macht, Konsequenzen anzudrohen oder Konsequenzen zu ziehen. Ich habe nicht die Macht, Dinge anzuweisen. Wie schaffe ich es, dass die Leute trotzdem ins Boot steigen, dass sie bereit sind zu lernen, dass sie mit mir zusammenarbeiten, Entwicklungen, Veränderungen, Innovationen voranzubringen und so weiter. Und das sind genau die Themen, die wir da auch diskutieren. Welche grünen Knöpfe kann ich drücken? Also wo kann ich am Rahmen der Zusammenarbeit was tun? Wo kann ich an meiner Kommunikation was tun, dass die gerne mit mir zu tun haben, dass sie sich sicher fühlen und dass sie dann auch gute Ideen haben? Also unser Gehirn funktioniert ja einfach auch nicht unter Angst, ne? Da ist es nur damit beschäftigt, zu überleben. Und diese Aha-Erlebnisse zu erzeugen, das ist in meinen Trainings Führen ohne Weisungsbefugnis ganz oft ein ganz wichtiger Effekt auch. Und dann ist die Brücke zur psychologischen Sicherheit nicht weit.
Ja, eben.
Was wir vorhin angefangen haben und wo ich gerne noch eine kleine Fortsetzung machen würde, ist das Thema, du hast so ein bisschen geschildert, welche Effekte es dann im Shopfloor auch gab. Wir haben jetzt viel über die Führungskräfte, über Führungskultur, über Führungskommunikation gesprochen. Was kann denn auf der Shopfloor-Ebene noch passieren, dass psychologische Sicherheit steigt aus deiner Sicht oder vielleicht auch aus diesem Projekt, über das wir geredet haben, Haus?
Was kann da passieren? Es gibt auch da nicht diese One-Size-Fits-All. Ich finde es immer so faszinierend, was alles funktioniert, was alles funktionieren kann. Kleine, wunderbare Veränderungen sind Feedback-Trainings. Dass die Leute sich trauen, also alle Leute, wir sind ja alle Feedback-Junkies oder die meisten von uns sind süchtig nach Feedback. Und
nach positivem Feedback.
Positivem Feedback. Und es gibt auch Leute, die sagen, mach mich besser. Also die wollen konstruktives Feedback haben. Aber sie machen gleichzeitig gibt es bei Menschen auch eine Angst, sowohl Feedback zu geben als auch zu nehmen, weil das ist so eine stressauslösende Situation. Und dann so Mini-Feedbacks-Trainings für ein ganzes Team zu machen und alle sind es verpflichtend, daran teilzunehmen und nehmen dann alle daran teil. 2x90 Minuten mit Zwischenzeit dabei. Und dann, dass sich alle offiziell die Erlaubnis erteilen, Feedback zu geben und Feedback zu nehmen, aber wissen, wie es geht. Das bringt sehr viel.
Mhm.
Was hat mit einem Team, die hatten jetzt die Idee, Stress, Umgang mit Überlastung. Die hatten und Umgang mit Stress und Überlastung. Und wir haben dann zusammen an so einer Art Ampel gearbeitet oder so ein Stufensystem. Und da hieß es also sofort, Stress und Angst und Überlastung zu sagen, ist für die anderen nervig, weil die sehr eng zusammenarbeiten. Aber so ein Ampelding, wo jeder für sich definiert, wann bringe ich meine Überlastung, meine Angst, meinen Stress in die Kommunikation mit anderen und was passiert dann?
Mhm.
Zum Beispiel. Oder was, ein Fehler. Oder das, was man, dass man das Gefühl hat, man kann es nicht schaffen. So, anstatt bin jetzt im Tun, muss das machen und gehe nach Hause, bin am nächsten Tag krank. Also ein offener, transparenter Umgang damit und ein Mini-Prozess, den das Team für sich entwickelt hat, wie man mit Fehlern, Stress, Überforderung, Überlastung in der Kommunikation an den einzelnen Projekttischen umgeht.
Mhm.
Das sind Mini-Interventionen letztendlich, die aber immer auch ein bisschen selbst erarbeitet werden. Die müssen das für sich passend machen. Was kleine Sachen so für mehr Offenheit, wo du sagst, auf dem Shopfloor, was wirklich was bringt, ist, mit wenig Zeit, wenn Meetings, Besprechungen, Workshops dauern alle Zeit und alle haben wenig Zeit, ist eine Rolle zu verteilen vorher. So eine Rolle, so der kritische Rüttler, so der Advocatus Diaboli, der wirklich die Rolle hat, bei Meetings von den anderen beauftragt wird, die Gegenposition zu vertreten und dann zu was andere zu bescheiden. Dann muss man nicht so viele Runden drehen, wer hat vielleicht noch eine andere Idee oder sowas, sondern jemand, der hat den Hut auf und der ist jetzt, ich bin heute die Rüttlerin, okay, und in meiner Rolle als Rüttlerin muss ich jetzt sagen, dass wir jetzt hier wieder einen auf Friede, Freude, Eierkuchen machen, aber der Elefant im Raum ist nicht angesprochen. So, erleichtert einen offenen Umgang mit solchen Sachen, auch reden über Qualitätsprobleme zum Beispiel oder wie mit Fehlern umgegangen werden ist.
Das heißt,
es gibt ein Mandat für Offenheit
Ja, oder die Art und Weise, wie wir gerade miteinander umgehen. Das ist ja in der agilen Welt oft dann in der Retrospektive, da das Feld, solche Themen anzusprechen. Da geht es ja nicht um die Arbeitsergebnisse, sondern um die Art der Zusammenarbeit. Und dass da ja mal jemand die Brille aufsetzt, wie machen wir das hier gerade? Wie reden wir miteinander? Worauf achten wir? Schön, toll.
Das Thema Retrospektiven hast du gerade angesprochen. Ich finde es wichtig, bei den Organisationen oder Teams, die ich über einen längeren Zeitraum immer wieder begleite, als Coach, da ist das Thema psychologische Sicherheit läuft dann immer dann mit,
ja,
in Retrospektiven regelmäßig gemeinsam genau darauf zu gucken. Nicht nur, wie sind unsere Arbeit, wie ist das Projekt gelaufen und sowas, das könnt ihr auch selber, das müssen wir gar nicht, das muss ich gar nicht moderieren, sondern wie offen gehen wir miteinander um.
Transparenz ist ja auch ein agiler Bild, ne, im Prinzip.
Auch zu gucken, das sind zusammen, die wirklich direkten Impuls dann in die Fläche bringen.
Ja, also gerade auch das mit der Rolle, das zu verteilen, weil viele Qualitäter, Qualitäterinnen sehen sich nämlich ganz oft in der Rolle derjenigen, die dann immer noch mal irgendwas nachfragen müssen und sozusagen die Detailverliebten, die für die anderen total unbequem sind. Und dann auch mal zu sagen, okay, jetzt geben wir diese Rolle mal jemandem anderen, der mal in die Details gucken kann. Haben wir das zu Ende gedacht? Wie intensiv diskutieren wir das? Welche Themen vermeiden wir? Das finde ich eine geniale Möglichkeit, da auch mal unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und rauszugehen aus den ureigensten und gewohnten Schuhen, die man immer so anhat.
Das ist ja einerseits ein großes Fachwissen, was da in diesen Jobs natürlich liegt. Aber die Brille können sich auch andere aufsetzen. Man kann
ja, ja, genau.
Ihr guckt mal heute, wer setzt sich denn neben mir heute auch die Qualitätsbrille auf?
Zum Beispiel, ja. Oder die Risikobrille. Also wenn wir über irgendein Projekt reden, wo sehe ich Risiken, wo müssen wir uns nochmal Gedanken machen? Solche Themen. Das ist wirklich schön. Also es ist ja so, man versteht als Experte und Fachkraft sich ja immer in dieser Rolle und fühlt sich dann aber immer so unglaublich unverstanden. Mhm. Und dann einfach schon methodisch zu sagen, okay, diese Rolle gebe ich jetzt gerne mal ab, finde ich absolut genial. Was hast du denn noch für Tipps für diese Fachkräfte, die sich wohl möglich den Podcast jetzt anhören? Möglichen Qualitäter, Qualitäterin oder auch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, für Umweltschutz. Wo könnten die denn hingucken und mit psychologischer Sicherheit, ja, so kleine Schritte machen auch in ihrer Arbeit? Du hast ja schon ganz viel angesprochen, was sicherlich auch Anklang und Resonanz gefunden hat. Aber vielleicht hast du noch irgendwas, auch gerade nachdem du die Normen studiert hast, wo du so sagst, boah, ey, das wäre aus meiner Sicht wirklich ein Schritt nach vorn.
Muss man gerade nachdenken. Ja, ein Ding ist in der Kommunikation für Qualitäter und Qualitäterinnen wäre aus meiner Sicht, dass in der Kommunikation so weit zu öffnen, dass man nicht nur auf die Qualität guckt, sondern immer auch markiert sprachlich, dass Qualität das Ergebnis von Kommunikation und Interaktion ist. Qualität ist nicht das Ergebnis eines festgeschriebenen Prozesses, sondern wie dieser Prozess aufgefasst und verstanden wird und wie auch Probleme, die ein Prozess macht, oder Fehler innerhalb diesen Prozesses. Die Qualität ergibt sich daraus, wie es besprochen wird, wie es in die Kommunikation gebracht wird. Und weniger auf das Technische zu gucken, sondern eine Realität entsteht nur dadurch, dass man drüber spricht, Fragen stellt, kritische Sachen sagt, dass wirklich diesen technischen Auftrag als kommunikative Aufgabe aufzufassen und auch immer selber auch zu markieren. Eine andere Idee ist, weil ich hatte schon erzählt, dass ich diese Woche noch einen Workshop mache mit einem ganzen Personalbereich von einem Unternehmen, sich mit dem Bereich ein bisschen zu verbünden oder auch so Synergien zu suchen. Mit der Brücke, hallo, wir sind zwar hier die Qualitäter und wir sind möglicherweise auch mal ein bisschen nervig, wir möchten aber auch mal einfach hier den Finger heben und sagen, irgendwie als Qualitäter geht es darum, auch Führungsqualität erkennbar zu machen oder vielleicht sogar messbar zu machen hier in der Organisation. Wie können wir das tun?
Ja, Die Diskussion führe ich auch oft in den Trainings mit den Fachkräften, weil die haben keine Weisungsbefugnis. Sie können also nicht in dem Sinne führen, als sie dafür sorgen können, dass definierte Prozesse auch eingehalten werden. Sie können zwar immer wieder diskutieren, sie können lernen lassen, Akzeptanz schaffen, aber die eigentlichen Akteure, die auch wichtig sind in diesem Spielfeld, sind halt die Führungskräfte. Und das zu sehen und dann auch zu gucken, wie lässt sich das gut einbinden, auch in der Kommunikation über Qualität. Spannende Brücke. Markieren, da würde ich vielleicht noch einen kleinen Nachsatz gut finden. Markieren heißt ja erstmal deutlich machen, aber für mich ist der Schritt davor auch ganz, ganz wichtig, nämlich es überhaupt mal zu thematisieren. Also dass Kommunikation da unglaublich wichtig ist, auch die Art und Weise der Kommunikation und im Grunde einen ganz wesentlichen Einfluss hat. Das wird in der Welt der Managementsysteme auch gerne ausgeblendet. Dass es reicht, dann was aufzuschreiben, einen schönen, hübsch gemachten Prozess zu haben oder was festgehalten zu haben und dass es dann doch eigentlich funktionieren muss. Und da einfach dann Verständnis dafür zu entwickeln, dass unglaublich viel an der Art und Weise hängt, wie ich darüber rede, wie ich es auch übersetze und interpretiere und wie ich darauf reagiere, wenn was damit passiert. Da sind wir wieder beim Feedback. Fällt dir noch was ein?
Ja, und dann, das ist aber auch so ein allgemeiner Tipp, der aber auch in dieser Welt, glaube ich, ganz wirklich hilfreich sein kann, ist vielleicht die Idee, dass sich die Qualitäter, die das jetzt hören, einfach mal 2, 3 Geschichten aufschreiben, wo Qualität entstanden ist durch bestimmte Verhaltensänderung und bestimmte anderen Interaktionen oder Kommunikationen in den Teams, also weg von den technisch-bürokratischen Beschreibungen, die ja auch ja der Alltag sind innerhalb dieser Normenwelt, dass man einfach wahnsinnig viel abarbeitet so und Texte produziert mit sehr viel Substantivierung, also auch noch in einer sehr abstrakten Sprache. Das heißt, um dieses Thema Qualität, Normen, Fehler in die Sichtbarkeit, in die Aufmerksamkeit zu bringen, sich 1, 2 Geschichten ins Repertoire zu legen, die sagen, irgendwie, das ist möglich geworden, weil in dem Team auf einmal der Frosch der Woche preisgekrönt wurde und es dafür, was weiß ich, einen Kinderschokoladenriegel gab oder so. Hm? Also solche Sachen, also wirklich mit echten Beispielen, die ein bisschen emotionaler sind auch.
Ja, die positiven Beispiele, Geschichten, Storytelling wird ja dann in dem Zusammenhang auch gerne erwähnt. Aber wirklich dann auch mal wertschätzend und positiv über die vielen Kollegen, die dazu beitragen, zu reden.
Genau.
Oh, schön. Wunderbar. Danke. Also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt das Thema auf jeden Fall für diese Fachmenschen und Experten, die diesen Podcast zuhören, wesentlich greifbarer gemacht. Und du hast ja auch sehr viel mit Geschichten und Beispielen aus deinem Berateralltag gearbeitet. Gibt es denn irgendwas, wo du so in der Vorbereitung gedacht hast, das würde ich gerne unbedingt ansprechen, was wir jetzt noch nicht hatten, wo ich vergessen habe zu fragen? Lass uns mal kurz überlegen.
Ich habe Zahlen, Daten, Fakten ganz wenig untergebracht, weil ich das wenig, ich habe sie auf dem Zettel, ich kann wenig so Zahlen auswendig.
Ja.
Eine Zahl, die ich unbedingt unterbringen möchte, ist die, dass eine Studie von Ernst & Young von EY 2023 ergeben hat, dass 63% aller Führungskräfte eigene Fehler gar nicht oder nur teilweise zugeben. Ist im Bereich Qualität, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, das zu sehen. Und die Angestellten, die bei den Beschäftigten ist dieser Prozentsatz niedriger. Das heißt, die Angst von Führenden als schwach, verletzlich oder als Schwachleister, Leisterin dazustehen, ist wirklich groß. Eine Zahl, die ich noch unterbringen wollte.
Hängt natürlich an der Frage, wie definieren wir bei uns im Unternehmen Führungsqualität? Was dürfen Führungskräfte bei uns? Was sollen sie bitte auch machen? Du hast ja gesagt, dass manchen Einstellungsverfahren da sogar abfragen, wie habt ihr es geschafft, ein entsprechend positives Klima zu gestalten. Das ist ja dann auch schon eine gute Eintrittspforte. Spannende Zahl. Hast du noch eine?
Die Gegenseite ist letztendlich, dass 30% der Beschäftigten angeben, wenn sie von Burnout-Menschen oder die psychische Probleme melden, 30% angeben, dass sie mindestens täglich oder mehrmals in der Woche tatsächlich diese Reptilienangst bei der Arbeit durch menschlich riskante Situationen erleben. Das heißt, Burnout ist, oder das ist nicht nur die Überlastung, entsteht nicht nur durch eine Arbeitslast, sondern auch durch erlebte psychologische Sicherheit in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen, Kollegen und auch mit Führungskräften.
Psychologische Unsicherheit, ne? Dass jemand die roten Knöpfe drückt dann.
Sagen, genau, roter Knopf und das täglich oder von die psychisch krank gemeldet sind, sich psychisch krank gemeldet hat. Also einmal diese Zahl 30% Angst in der Arbeit und am Arbeitsplatz. Da gehört natürlich Angst davor, Fehler zu machen, Angst davor, ausgeschlossen zu werden, abgewertet zu werden, Risiko zu machen. Und dann diese 63% der angeblich fehlerfreien Führungskräfte, das hat auch was miteinander zu tun.
Ja, das ist interessant, die eine und die andere Seite der Medaille, ne? Okay, wunderbar. Liebe Karin, ich glaube, wir haben jetzt reichlich Stoff zum Nachdenken hier zusammengetragen. Vielen herzlichen Dank, dass du dich auch so ein bisschen in die Welt der Normen mit reingedacht hast und tatsächlich auch mal eine gesehen hast und weißt, in welchem Feld jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so tätig sind und ja, womit sie auch zu kämpfen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt heute durch deinen Beitrag hier auch ganz viel Ideen bekommen haben, wo sie vielleicht mal nachhaken, einhaken, ansetzen können. Auch da in dem Feld, was ja wirklich spannend ist, ein bisschen mehr Sicherheit zu erzeugen und die Zusammenarbeit zu verbessern. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, da bin ich auch sehr froh, denn ich habe wirklich viel gelernt in diesem Gespräch. Mein persönliches Highlight war der Rollenwechsel. Also einfach Mandate zu vergeben, tatsächlich mal nur durch die Brille der Qualität zu schauen, vielleicht auch der Sicherheit oder der Risiken und damit Fachkräfte zu entlasten und das Sichtfeld der Kollegen und Kolleginnen ein wenig zu weiten. Und was waren deine Highlights? Vielleicht kommen da ja auch noch mehr, denn ich bin noch lange nicht fertig mit diesem Thema. Für heute allerdings war es das mit psychologischer Sicherheit und Karin Vollbracht. So, und jetzt kommt der Abschnitt, der mich immer ein bisschen in psychologische Unsicherheit stürzt. Denn hier brauche ich deine Hilfe. Falls du jemanden weißt, den das Thema auch interessieren könnte, dann leite den Podcast doch gerne weiter. Und über Sterne oder Kommentare freue ich mich natürlich auch. So, das war's schon. Danke dafür und auch fürs Zuhören. Und vielleicht bist du ja beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib neugierig. Deine Susanne.